Hallo liebe Studis, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier geht es um die Algebra 2 und das ist die Rückblickfolge zu Kapitel 2 in der Algebra 2. Während ich hier kurz die Musik sortiere und meinen kleinen Spickzettel hier bereitlege, können wir anfangen. Und zwar geht es um einen Rückblick auf Kapitel 2. Das Thema war Gruppen, Untergruppen und der Satz von Lagrange. Wir werden ganz viel über endliche Gruppen sprechen, über Teiler der Gruppenordnung und was da so los ist. Es geht auch um ein paar grundlegende Konzepte, die wir da zu Beginn des Kapitels eingeführt haben, zum Thema Untergruppen, Normalteiler, Faktorgruppen und sowas. Und da quatsche ich Sie jetzt ein bisschen durch. Der Plan ist, dass ich mich am Skript orientiere und einfach nochmal so ein paar Highlights herausarbeite und ein paar Dinge betone, nochmal sage, warum die wichtig sind. Und am Ende werde ich ein Beispiel aus der Vorlesung aufgreifen. Hoffentlich mache ich Sie damit neugierig auf das, was dann in Zukunft so kommt, in den nächsten Kapiteln. Und es gibt auch einen Zusammenhang zu mindestens einer Übungsaufgabe, ich glaube zu mehreren, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Und der Ausgangspunkt ist im Wesentlichen, es gibt zwei Ausgangspunkte. Es geht um die Symphir und Teiler der Gruppenordnung und die Frage, wann wir da Untergruppen finden oder Elemente mit dieser Ordnung. Und dann, und das war der Grund, warum ich dann auch angefangen habe, nochmal über Übungsaufgaben nachzudenken, dann gab es diese tolle Frage in der Vorlesung, ist nicht eigentlich die Sym3 eine Untergruppe von Sym4? Mehr dazu am Ende. Erstmal quatsche ich Sie kurz durch Kapitel 2. Was war da los? Ja, nachdem wir so ein paar Grundbegriffe zu Gruppen wiederholt hatten, sind wir jetzt eingestiegen und haben uns mal ganz allgemein angeguckt, wie man Teilmengen einer Gruppe sinnvoll miteinander kombinieren kann. Und das Einzige, was uns da einfällt, ist, die Verknüpfung in der Gruppe zu benutzen und zu sagen, wir multiplizieren quasi. Multiplizieren heißt hier verknüpfen. Teilmengen einer Gruppe. Wir nehmen also die beiden Teilmengen und dann verknüpfen wir die einzelnen Elemente in den Teilmengen, immer zwei, und dann bilden wir die Menge all dieser Produkte. Ich sage jetzt wieder Produkt als Ergebnis für die Verknüpfung. Dann kommt auf jeden Fall wieder eine Teilmenge der Gruppe raus, einfach weil ja Gruppen unter der Verknüpfung, die sie haben, abgeschlossen sind. Aber wie diese Mengen aussehen, ist erstmal überhaupt nicht klar. Wir wissen einfach nur, wir kombinieren immer ein Element aus der einen Menge mit einem Element aus der anderen Menge. Die Reihenfolge ist total wichtig dabei, weil ja in Gruppen normalerweise es darauf ankommt, in welcher Reihenfolge wir verknüpfen. Und das heißt, wir kombinieren erstmal nur, ansonsten wissen wir nichts. Im Spezialfall, dass die eine Teilmenge nur aus einem Element besteht und dass die andere Teilmenge eine Untergruppe ist, bekommen wir die sogenannten Nebenklassen. Und die kommen in zwei Geschmacksrichtungen, Rechtsnebenklassen und Linksnebenklassen. Rechtsnebenklasse heißt bei mir, dass der Vertreter rechts steht und Linksnebenklasse, dass der Vertreter links steht. Das kann man natürlich anders machen. Und in Zukunft rede ich meistens über Rechtsnebenklassen. Die Menge aller Rechtsnebenklassen einer Untergruppe in einer Gruppe bezeichne ich mit so einem schrägen Strich und dann sage ich auch manchmal Modulo. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel M die Untergruppe ist, mit der ich das mache, und G die große Gruppe, dann schreibe ich G-M, G Modulo M für die Menge aller Rechtsnebenklassen von M in G. Solche Nebenklassen bilden wir also nur dann, wenn M, das war gerade der Buchstabe, mindestens eine Untergruppe ist. Und die Menge der Rechtsnebenklassen ist sehr interessant. Wir werden später sehen, man kann dann auch Gruppenwirkungen definieren und sowas. In dem Spezialfall, wo die Untergruppe sogar ein Normalteiler ist, wird es noch ein bisschen besser. Dann kann ich nämlich auf der Menge der Rechtsnebenklassen eine Verknüpfung definieren und bekomme eine Faktorgruppe. Da sind wir aber noch nicht. Erstmal sind wir da, dass wir uns Rechts- und Linksnebenklassen angucken. Bei Normalteilern sind Rechts- und Linksnebenklassen mit dem gleichen Vertreter gleich. Das ist was Besonderes. Dann kann man sich halt überlegen, wie man da eine Verknüpfung bekommt und wie man eine Faktorgruppe konstruiert. Und eine der Fragen war dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Rechts- oder Linksnebenklassen nehme für einen Normalteiler, kriege ich dann verschiedene Gruppenstrukturen, je nachdem, ob ich halt rechts oder links die Repräsentanten hinschreibe, gibt es quasi eine Rechtsfaktorgruppe und eine Linksfaktorgruppe, sowas zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt nicht einfach nur zwei Teilmengen nehme und die verknüpfe, sondern wenn das wenigstens beides Untergruppen sind, kommt dann irgendwas Vernünftiges raus, zum Beispiel wieder eine Untergruppe? Das waren so die Fragen am Anfang. Und Lemma 2.2 beantwortet die Frage. Im Allgemeinen kommt als Produkt von Untergruppen nicht wieder eine Untergruppe raus. So, man weiß es nicht. Man weiß aber ein Kriterium, nämlich, dass eine Untergruppe rauskommt, wenn das Produkt das gleiche ist, egal in welcher Reihenfolge ich die Untergruppen hinschreibe. So, da haben wir dann gezeigt, dass es sogar ein genau dann wenn. Heißt also, wenn ich zwei Untergruppen habe, A und B, dann ist das Produkt A mal B eine Untergruppe genau dann, wenn A mal B das gleiche ist wie B mal A. Das heißt, dass die Menge der Produkte, die ich bilden kann, indem ich erst etwas aus A und dann etwas aus B nehme, das gleiche ist wie die Menge der Produkte, die ich bilden kann, wenn ich erst etwas aus B und dann etwas aus A nehme. Das heißt nicht, dass bei der Verknüpfung der Reihenfolge keine Rolle spielt, auch nicht bei A und B. Es heißt nur, dass ich auf die gleiche Menge von Elementen komme, wenn ich alle diese Produkte bilde. Und ich formuliere das jetzt nochmal anders, einfach weil da so oft Fehler passieren. Dass Groß A mal Groß B das gleiche ist wie Groß B mal Groß A, bedeutet nicht, dass es da bei der Verknüpfung nicht auf die Reihenfolge ankommt. Aber es bedeutet Folgendes, und das ist ja auch schon was wert. Immer dann, wenn ich ein Gruppenelement in der Form kleines a mal kleines b schreiben kann, dann finde ich ein kleines b' aus b und ein kleines a' aus a derart, dass ich das gleiche Element schreiben kann als b' mal a'. Das können andere Elemente sein als a und b. Vielleicht sind beide anders, vielleicht nur eins. Aber auf jeden Fall finde ich sowas. Das ist die Aussage, die da wirklich steht. Groß A mal Groß B gleich Groß B mal Groß A. Okay, dann haben wir noch eine Formel, wie man dann die Anzahl der Elemente ausrechnen kann. Mächtigkeit von A mal Mächtigkeit von B geteilt durch die Mächtigkeit des Durchschnitts. Beziehungsweise, wenn es Untergruppen sind, dann halt die Ordnung von A mal Ordnung von B geteilt durch die Ordnung von A geschnitten B. Und dann wissen wir doch schon einiges mehr. Als nächstes haben wir uns dann nochmal Rechts- und Linksnebenklassen angeschaut, haben gezählt, haben überlegt, sind es immer gleich viele, egal ob wir Links- oder Rechtsnebenklassen angucken, haben gesehen, ja, haben gesehen, man kann die ganze Gruppe überdecken mit den Links- bzw. Rechtsnebenklassen. Da kriegen wir dann so eine disjunkte Zerlegung der Gruppe in lauter Nebenklassen. Jedes Gruppenelement liegt in genau einer. Und das führt zum Satz von Lagrange. Erstes Highlight. Wenn ich eine endliche Gruppe habe und eine Untergruppe, dann kann ich die Ordnung der Gruppe schreiben als Ordnung der Untergruppe mal Index der Untergruppe in der Gruppe. Die Ordnung von G ist die Ordnung einer Untergruppe U mal Index von U in G. Und das bedeutet insbesondere, dass die Mächtigkeit, dass die Ordnung einer Untergruppe immer ein Teiler ist von der Ordnung der großen Gruppe. Und damit haben wir plötzlich eine Beschränkung dafür, wie Untergruppen aussehen können. Mehr dazu gleich. Beim Index möchte ich nur noch kurz sagen, was das ist. Der Index ist die Anzahl der Nebenklassen. Und da muss ich mich halt entscheiden, ob ich Rechts- oder Linksnebenklassen zähle. Ich gehe jetzt wieder auf Rechtsnebenklassen. Das kann ich für Untergruppen machen, ganz allgemein. Da brauche ich keinen Normalteiler für. Wenn ich irgendeine Untergruppe habe, U von G, dann ist die Anzahl der Rechtsnebenklassen der Index. So, die Ordnung einer Untergruppe teilt die Gruppenordnung. Und wenn man das jetzt anwenden soll, dann geht es zum Beispiel so. Kann es sein, dass eine Gruppe der Ordnung 20 eine Untergruppe der Ordnung 11 hat? Nö, denn 11 ist kein Teiler von 20. Kann es sein, dass eine Gruppe der Ordnung 20 eine Untergruppe der Ordnung 10 hat? Ja, kann sein. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Das hängt jetzt von der konkreten Gruppe ab. Vielleicht gibt es Gruppen der Ordnung 20, die Untergruppen der Ordnung 10 haben und dann andere, die das nicht haben. Wissen wir noch nicht so genau. Wir wissen nur, theoretisch ist es keine Einschränkung. Es kann sein mit dem Satz von Lagrange. Es passt, was die Teilbarkeit betrifft, und mehr wissen wir noch nicht. Ja, dann gab es ganz viele Anwendungen vom Satz von Lagrange und ganz viel Rumrechnen mit Nebenklassen, mit Normalteilern. Wir haben gesehen, dass Normalteiler sich besser verhalten als Untergruppen, wenn es darum geht, wie das mit der Kombination aussieht. Das Produkt von Untergruppen ist eben manchmal eine Untergruppe, manchmal nicht. Stichwort Lemma 2.2. Bei Normalteilern ist das anders. Wenn ich Normalteiler multipliziere, kommt immer wieder ein Normalteiler raus. Das steht in Satz 2.9. Durchschnitte von Normalteilern sind Normalteiler. Produkte von Normalteilern mit Untergruppen sind Untergruppen. Total wichtig. Ist ein ganz, ganz schönes Hilfsmittel. Und Durchschnitte von Normalteilern mit Untergruppen sind Normalteiler in der Untergruppe, mit der man den Durchschnitt gebildet hat. Als nächstes haben wir uns Erzeugnisse angeschaut. Da haben wir auch richtig viel in der Vorlesung rumgerechnet, viele Beispiele gemacht. Da habe ich auch so ein bisschen damit gerechnet, dass Sie mir sagen, ich soll da in der Rückblickfolge noch mehr zu machen. Kam nicht, aber Sie können es gerne noch sich nachträglich wünschen. Ich kann auch noch meine Podcast-Folge nur zum Thema Erzeugnis machen. Dass das jetzt nicht kam, ist dann vielleicht für mich ein Hinweis, dass das gut war in der Vorlesung, da so viel Zeit zu verbringen mit dem Thema und da schon so viele Beispiele zu rechnen. Das Erzeugnis einer Teilmenge ist der Durchschnitt aller Untergruppen, in denen diese Teilmenge drin liegt. Heißt also, wir haben eine Teilmenge einer Gruppe, die Teilmenge ist selber im Allgemeinen keine Untergruppe, aber indem wir das ein bisschen vergrößern und noch fehlende Elemente mit dazunehmen, aber eben auch nicht mehr als nötig, kommen wir auf eine Untergruppe. Das Konzept kennen Sie so ähnlich aus der linearen Algebra von Vektorräumen. Dann habe ich was zur Notation gesagt und es gibt einen wichtigen Spezialfall, nämlich den, wo man das Erzeugnis von einem einzelnen Element anguckt. Dazu später mehr. Erzeugnisse sind Untergruppen, haben ein bisschen rumgerechnet, Beispiele angeguckt und dann kommt's. Eine Untergruppe heißt zyklisch genau dann, wenn es möglich ist, sie mit einem Element zu erzeugen. Wenn sie also von einer einelementigen Menge erzeugt wird. Und endlich erzeugt heißt, dass man eben von einer endlichen Menge erzeugt wird. Und das umfasst insbesondere die leere Menge. Wir haben auch wieder Beispiele angeguckt. Und jede endliche Gruppe ist automatisch endlich erzeugt. Aber wir haben auch Beispiele gesehen für Gruppen, die unendlich sind und endlich erzeugt, zum Beispiel Z mit Plus. Na, in dem Moment, wo man das Erzeugnis hat, kann man die Ordnung von Elementen definieren. Denn wenn ich ein Element aus einer Gruppe hernehme, derart, dass die Gruppe, die von dem Element erzeugt wird, endlich ist, dann kann ich einfach festlegen, dass die Ordnung dieses Elements dann die Ordnung der davon erzeugten zyklischen Gruppe sein soll. Da zähle ich einfach, wie groß die ist, und dann nenne ich das die Ordnung des Elements. Es kann aber auch sein, dass das Element eine unendliche Untergruppe erzeugt und dann sage ich halt, dass das Element unendliche Ordnung hat. Wir haben dann noch die Ordnung charakterisiert in einem Lemma. Die Ordnung ist nämlich die kleinste natürliche Zahl derart, dass wenn man das Element so oft mit sich verknüpft, das neutrale Element der Gruppe rauskommt. Total anschaulich, wenn wir in Permutationsgruppen schauen, symmetrische Gruppen, zum Beispiel SYM5. Und wir nehmen da so einen Dreizyklus, zum Beispiel 2, 3, 4. Dann gucke ich einfach, wie oft muss ich den nacheinander anwenden, bis die identische Abbildung rauskommt. Und das ist dann die Ordnung. Also die kleinste Zahl, sodass, wenn ich das so oft nacheinander anwende, die identische Abbildung rauskommt. Und bei Zyklen haben wir zum Beispiel gesehen, die Ordnung ist einfach die Länge des Zyklus. Wenn man jetzt mehrere Zyklen kombiniert, dann muss man aufpassen, sind die elementfremd oder nicht. Wie man da die Ordnung ausrechnet, ist jetzt noch nicht so klar. Aber stimmt, da habe ich jetzt gleich wieder eine Idee für eine Übungsaufgabe. Schade, die nächste Serie ist schon fertig. Da muss ich mir das aufschreiben für eine spätere. Denn wir haben in der Vorlesung darüber gesprochen, wie man sich überlegen kann, wie man auf die Ordnung von Permutationen kommt, die nicht nur aus einem Zyklus bestehen, sondern aus mehreren. Ah, da muss ich mir gleich nach der Podcast-Folge eine kleine Notiz machen und eine Übungsaufgabe skizzieren. Auch dazu gab es haufenweise Beispiele und dann kommt der Satz von Lagrange zum Einsatz. Denn die Ordnung eines Elements ist ja die Ordnung der davon erzeugten zyklischen Gruppe. Und das ist eine Untergruppe der großen Gruppe, deswegen muss die Ordnung ein Teiler sein von der Gruppenordnung. Und daraus kann man dann schlussfolgern, dass die Ordnung von Elementen in einer endlichen Gruppe immer ein Teiler der Gruppenordnung ist. Dann kann ich also die Frage von vorhin nochmal aufgreifen. Kann es sein, dass eine Gruppe der Ordnung 20 ein Element der Ordnung 11 enthält? Nö. Kann es sein, dass eine Gruppe der Ordnung 20 eine Untergruppe, ein Element der Ordnung 10 enthält? Unklar. Theoretisch könnte es sein, aber wir wissen es nicht. Und möglicherweise gibt es Beispiele in die eine und in die andere Richtung. Aber theoretisch ist es erstmal möglich. Gut, und damit haben wir es auch schon fast geschafft. Wir haben dann noch in einem konkreten Beispiel nachgewiesen, dass es dafür einen Teiler keine Gruppe mit dieser Ordnung gibt in der Gruppe. Das heißt also, dass wir wirklich keine Umkehrungen haben. Der Satz von Lagrange funktioniert wirklich nur in eine Richtung. Wenn ich eine Untergruppe habe, dann teilt deren Ordnung die Ordnung der großen Gruppe. Aber nur weil eine Zahl die Ordnung einer Gruppe teilt, heißt das nicht, dass ich in dieser Gruppe ein Element mit dieser Ordnung finde oder eine Untergruppe mit dieser Ordnung. Für die alternierende Gruppe Alt 4 haben wir das nachgewiesen. Die hat 12 Elemente, 6 ist ein Teiler von 12, aber in der Alt 4 gibt es keine Untergruppe der Ordnung 6, haben wir uns überlegt. Und was wir uns in der Vorlesung ausführlich angeschaut hatten, war die SYM 4 mit ihren 24 Elementen. Da haben wir so verschiedene Elemente hingeschrieben und deren Ordnung ausgerechnet, haben uns ein paar Untergruppen angeguckt und das wiederhole ich jetzt nochmal kurz, um nochmal rauszuarbeiten, was wir jetzt alles schon wissen und was wir noch nicht wissen. Und ich hatte ja auch versprochen, dass ich eine Frage aus der Vorlesung hier nochmal kurz aufgreife. Okay, SYM 4, die hat 4 Fakultät Elemente, das sind 24 Stück. Also überlegen wir uns mal kurz die Teiler. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24. So, 1 ist langweilig, das ist die triviale Untergruppe. 24 ist auch langweilig, ist die ganze Gruppe. Die anderen Teiler sind jetzt interessant. Und ich bin jetzt immer daran interessiert, Elemente mit dieser Ordnung zu finden oder Untergruppen mit dieser Ordnung. Und ich sage jetzt alles, was mir so einfällt oder was wir in der Vorlesung zusammen uns überlegt haben. Und dann werden vielleicht ein, zwei Fragezeichen übrig bleiben. Ich fange mal unten an bei den kleinen Teilern. 2. Elementeordnung 2. Okay, muss ich überlegen. Was läuft denn so rum in der Sym 4? Na, zum Beispiel gibt es da Transpositionen und die haben Ordnung 2. Dementsprechend gibt es auch Untergruppen der Ordnung 2. Da nehme ich nämlich das Erzeugnis von so einer Transposition. Genauso bei 3, da nehme ich einfach 3 Zyklen und das Erzeugnis eines 3-Zyklus ist dann eine Untergruppe der Ordnung 3. Wunderbar. Bei 4 kann ich auch überlegen. Ich finde Elemente der Ordnung 4, nämlich 4 Zyklen und die davon erzeugten Untergruppen sind dann Untergruppen der Ordnung 4. Frage für Sie, gibt es auch noch andere Untergruppen der Ordnung 4 von der Sym 4? Also welche, die zwar auch Ordnung 4 haben, aber die nicht von einem 4-Zyklus erzeugt werden? Preisfrage für Sie, gucken Sie mal, ob es sowas gibt. Ordnung 6. Da komme ich jetzt auf die Frage aus der Vorlesung. Da gab es nämlich die durchaus gute Idee, naja, Sym 3 hat doch 6 Elemente und sieht man die nicht in der Sym 4? Und ich würde sagen, ja, man sieht sie irgendwie schon, aber sie liegt nicht drin. Und jetzt möchte ich einmal kurz mit Ihnen zusammen rausarbeiten, warum nicht. Wie ist denn Sym 3 definiert? Erstmal als Menge. Sym 3 ist die Menge aller Permutationen, der Menge 1, 2, 3 in sich selbst, also der Menge aller Permutationen dieser Menge oder die Menge aller bijektiven Abbildungen der Menge 1, 2, 3 in sich selbst. Das heißt also, dass die Elemente aus der Sym 3 Abbildungen sind und diese Abbildungen haben als Startbereich die Menge 1, 2, 3 und als Zielbereich auch. Zu diesen ganzen Abbildungen gehört also immer die Information, wo sie starten, wohin sie abbilden und was die Abbildung genau tut. Das war Sym 3. Das wird zu einer Gruppe mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen als Verknüpfung. Jetzt kommt Sym 4. Die Menge, die Sym 4 zugrunde liegt, ist die Menge aller Permutationen der Menge 1, 2, 3, 4. Wir betrachten hier also Abbildungen mit Startbereich 1, 2, 3, 4 und mit Zielbereich 1, 2, 3, 4. Das sind andere Start- und Zielbereiche als bei Sym 3. Eine Abbildung aus der Sym 3 mit Startbereich 1, 2, 3 und Zielbereich 1, 2, 3 kann kein Element von Sym 4 sein, weil ja Start- und Zielbereich nicht zusammenpassen. Das heißt, wenn man einfach nochmal drauf guckt auf die Definition, dann sieht man, dass die Elemente der Sym 3 nicht in Sym 4 liegen. Da passen einfach Start- und Zielbereich nicht. Es sind Abbildungen mit anderem Definitions- und Wertebereich. Jetzt kann man natürlich quasi schummeln und sagen, naja, da muss ich halt noch sagen, was mit der 4 passiert. Genau können Sie. Und es gibt eine Übungsaufgabe genau dazu. Ich wünsche mir, dass Sie einmal diese Frage aufgreifen und wirklich drüber nachdenken, wie kann ich etwas Sym-3-mäßiges in der Sym-4 sehen? Wie genau muss man das mathematisch greifen? Da kann man viel lernen. Ich hatte Spaß dabei, diese Übungsaufgabe aufzuschreiben und greife damit genau diese Frage aus der Vorlesung auf. Also nochmal vielen Dank. Solche Fragen sind ganz toll. Generell finde ich super, dass Sie so viel fragen und wie Sie merken, führt das dann manchmal dazu, dass ich in der Vorlesung extra Beispiele einbaue oder dass ich Ideen für neue Übungsaufgaben habe. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, bleibt ja die Frage, ob wir zum Teiler 6 in der Sym 4 etwas finden. Und die Antwort ist ja. Ich gucke mir einfach alle Permutationen an aus der Sym 4, die den Punkt 4 festlassen. Und dann kann ich mir klar machen, dass ich da genau 6 Permutationen finde und dass die eine Untergruppe bilden, die als Gruppe isomorph ist zur Sym 3 und wie genau das aussieht, dazu gibt es die Übungsaufgabe. So, jetzt kommt der Teiler 8. 8 ist auch ein Teiler von 24, aber einer, zu dem mir jetzt gerade nichts einfällt, beziehungsweise ich müsste schummeln, denn ich weiß was, aber das haben wir in der Vorlesung noch nicht erarbeitet und dann muss ich diesen Teiler jetzt gerade erstmal liegen lassen. Dann kommt der Teiler 12. Da hatten Sie in der Vorlesung schon den richtigen Riecher, habe ich mich sehr gefreut. Die Alt 4, also die alternierende Gruppe, auf der Menge 1 bis 4, die hat Ordnung 12. Und das ist ein Rezept, das Sie immer anwenden können, wenn ich Sie nach solchen Teilern frage. Sprich, wenn Sie eine symmetrische Gruppe haben und ich Ihnen dann als Teiler anbiete, die Gruppenordnung geteilt durch 2, dann können Sie immer einfach raushauen als Möglichkeit für so eine Untergruppe die entsprechende alternierende Gruppe. Denn die hat genau die Hälfte der Elemente, da liegen die geraden Permutationen drin und schwupp, fertig ist die Untergruppe. Ich habe jetzt nicht nach Elementen der entsprechenden Ordnung geschaut, sondern möchte Ihnen das als kleine Aufgabe geben, wenn Sie Lust haben, darüber nachzudenken. Schauen Sie doch mal, ob Sie in der SYM4 nicht nur eine Untergruppe der Ordnung 6 finden, sondern auch ein Element der Ordnung 6. Wie könnte das aussehen? Es könnte ein 6-Zyklus sein, das ist irgendwie schwierig, einen 6-Zyklus aus 4 Zahlen zu basteln. Vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, ein Element der Ordnung 6 zu basteln. Gucken Sie mal. 8 habe ich schon kommentiert und bei 12, naja, wie müsste ein Element der Ordnung 12 aussehen? 12-Zyklus geht nicht, aus offensichtlichen Gründen. Vielleicht geht irgendwas anderes. Können Sie ja mal überlegen, ob Ihnen da was einfällt. Und das war's. Diese konkreten Überlegungen am Ende von Kapitel 2 haben mich zu mehreren Aufgaben inspiriert und noch zu ein paar Beispielen. Die kram ich dann irgendwann im Laufe der Vorlesung wieder raus und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also vielen Dank für Ihre vielen guten Rückfragen. Das war der Rückblick auf Kapitel 2 und wir hören uns in der nächsten Folge.